SRF 1. SRF 1.
Mit der Mundartsendung Schnabelweit, Redaktion Markus Gasser, am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. Und heute hören wir hier an dieser Stelle die siebte und letzte Folge von der Sommerlesung mit dem Roman «Die schöne Fanny» von Pedro Lenz. Der Jackpot, das ist ein Schriftsteller, der seinen ersten Roman schafft, hat sich unsterblich in die junge Fanny verliebt. Aber nach einer wunderbaren Liebesnacht ist sie plötzlich weg. Verschwunden, spurlos. Die beiden älteren Malerfreunde, die die junge Frau auch kennen, probieren dem Jackpot beizubringen, dass die Fanny halt einfach ein freier Geist sei und sich nicht binden will. Aber der Jackpot will das nicht einsehen. Auch wenn ich meine von ihnen, der Grunder, das immer und immer wieder begreiflich machen will.
Die schöne Fanny, Teil 7. Als wir am Bahnhof angekommen sind, sind wir unterdurch weitergelaufen bis zur Holzbrücke und nachher rüber, dann durch die Altstadt bis zum Kunstmuseum und dort rechts hinten ins Astoria und auf in die Bar, wo eigentlich CCM müsste heissen mit X. Aber auf dem Schild steht CCM mit S, weil der Wirt wahrscheinlich hat angenommen, wenn er ein X schreibe, könnte es nachher sowieso nicht immer richtig aussprechen. Es war unterdessen 16:30 Uhr. «Habt ihr schon offen?» hat der Grunder gefragt, als wir im sechsten Stock angekommen. Und der Typ der Bar hat genickt und gesagt, wir kämen genau richtig. Er hat gerade diesen Moment aufgemacht. Ob wir richtig oder nicht richtig kämen, müssen jetzt nicht er beurteilen, ich wollte sagen. Aber ich habe mir es verklemmt und den Jack Daniels bestellt. Mit Eis. Mit viel Eis und viel Jack. Also ein Doppelten. Ich weiss nicht, wie dir dem da oben sagt, wenn ein Jack Daniels gut eingeschenkt ist. Vielleicht sagst du dem einen Doppelten. Ich sage dem gut eingeschenkt. Du bist so gut einfach so viel drin, dass ein Mann von 75 Kilo etwa eine halbe Stunde lang sich Hummer kann vergessen. Er hat mich angeschaut, wenn ich nicht ganz pickt wäre, was irgendwie auch gestummen. Und hat mir den Doppelten eingeschenkt und am Grund ein Glas gespritzte Weissen. Wir sind nicht ewig lang geblieben, aber immerhin lang genug, für dass ich mir den oberflächlichen Schmerz wegspülen konnte. Viele haben nicht mehr daran geglaubt, aber ich habe das Manuskript tatsächlich fertig gebracht. Die Wochen sind um und die Fanny hat nichts mehr von sich hören, hat meine Briefe nicht beantwortet. Ich habe immer weniger Briefe geschrieben und immer mehr in meinen Roman investiert. Als ich das Gefühl hatte, er sei fertig, habe ich das Manuskript der Frau Borowski geschickt und was mich am meisten verwundert hat, sie hat gefunden, sie sei recht gut. Klar, ein paar Einwände hat sie schon gehabt, aber nichts, was nicht zu korrigieren wäre gewesen. Ich war sogar noch froh gewesen, dass ich noch ein paar Wochen an diesen Korrekturen arbeiten konnte. So habe ich nicht mehr so viel an die Pfanne müssen denken. Obwohl, und das sollte auch nicht verschwiegen werden, richtig vergessen habe ich sie nicht können. Vor allem, wenn wieder einer ist, kolliere, soll doch mal ein bisschen zum Haus aus. Die Freunde haben mich schon lange nicht mehr gesehen. Es sei nicht gut, nur in Gängerstube zu hocken. Ein Bierli oder zwei haben noch niemandem geschadet und die ganze Platte. Normalerweise bin ich hart geblieben und erklärt, ich könnte mich unmöglich ablenken. Meine Zukunft als Schriftsteller steht auf dem Spiel. Aber immer diszipliniert sein und immer jeder Versuchung widerstehen, Das entspricht natürlich auch nicht am Naturell von einem wie mir. Darum habe ich mich das eine oder andere Mal gleich überschnorren, zum Haus auszugehen. Zum Beispiel dann, wo der Louis gefunden hat, man könne auf seiner Dachterrasse ein paar Würste grillieren und dazu ein paar alte Super 8 Filme schauen von denen, die er noch selber gefilmt hat. Merci für die Einladung, aber es geht nicht, Louis. Ich muss es jetzt wirklich durchziehen mit diesen Korrekturen am Roman. Du musst es wissen, Jackpot. Aber denk dran, Kunst darf nicht ermurkset sein. Und ich, ja, die feinsten Würste, die das alte ehrwürdige Metzgerhandwerk je auf die Reihe hat gebracht. Für auf die Dachterrasse zu kommen, muss man beim Louis der die Wohnung durch und dann auf eine Estrig und von dort noch durch so einen ausklappbaren Holz steigen. Als ich da oben ankomme, sind schon der Conny und der Grunz dort. Der Grill war heiss und das Bier schön kalt. Fehlt nur noch die Pfanne, ist mir spontan durch den Kopf, aber gesagt habe ich nur Sälü zusammen. So, was ist jetzt mit diesen Wunderwürsten? Kann man sie schon drauf tun? Hey, heute wird nichts verjuffelt. Zuerst nehmen wir ein Bier, nachher gibt es Salat, nachher schauen wir ein bisschen die Landschaft raus und erst dann kommen die Würste dran. Der die Reihenfolge durchgegeben hat, war der Conny, der mit den Haaren. Später sind noch der Gere und der Henri aufgekreuzt. Und dann noch später einer mit einer Tubakpfeife, die ich nicht erkennt. Ein Matthias, der scheint ein guter Kunstmaler, als ein uralter Berufskollege von meinen Freunden sei und wo Zeger Kinga wohne. Mal ist sie auch Frauen. Warum sagst du auch? Weil meine Freunde hier die malen fast nichts anderes. Das muss dich nicht verwundern. Bäume oder Tische mit einer Fruchtschale drauf oder Landschaften mit und ohne Himmel, das hast du alles irgendeinmal gesehen. Aber Frauen kannst du immer wieder anschauen. Ich habe mir gerade überlegt, ob das stimmt, oder Henri auf ziemlich unsicheren Beinen allen ein neues Bier hat gebracht. Wir sollen austrinken und neu anstossen, hat er gelallt. Das sei nicht gut, wenn man das Bier zu lang stehen lässt. Komm, Henri. Komm zu uns und erzähl an Matthias, wieso das da eine Schlange ist. Der Henri hat gerade sofort von Schlangen angefangen und ich habe den Moment ausgenutzt, um mich zu verschieben. Bin zum Grund, habe ein bisschen neben rausgeschoben und gefragt, ob er etwas für Fanny gehört hat. Was hätte ich hören sollen? Was, echt, ob sie ihr gut ging, ob sie gleich zurückkommt oder wieso, dass sie nicht auf meine Briefe antwortet? Der Grund hat der gleiche da, wie er müsste überlegen. Er hat dann gesagt, nein, er wüsste auch nichts Neues. Aber ich soll mir keine Gedanken machen, es sei alles gut. Nur die Art, wie er das gesagt hat, hat mich total nervös gemacht. Es gibt so Momente, wo jemand etwas sagt und man merkt sofort, dass das, was er sagt, nicht das ist, was er eigentlich hätte müssen sagen. Wenn er also zum Beispiel sagt, ich müsse mir keine Gedanken machen, dann mache ich mir erst recht Gedanken. Was ist los, Grunder? Etwas ist doch. Wir sollten mal die Würste übertun. Ich komme langsam Hunger über und die Glut wäre jetzt optimal. Tu nicht ablenken. Du weisst etwas über die Pfanne, die mir nicht erzählen willst. Der Grund hat nichts gesagt und ist zum Grill über, wo schon der Louis und der Gere sind gestanden, so dass ich nicht mehr allein konnte mit ihm reden. Wo wir alle unsere Würste hatten, haben wir die Leinwand aufgestellt und ein paar alte Super 8 Filme geschaut. Das meiste war ziemlich verwackelt, aber uns hat es gleich gefallen. Vor allem am Grund, weil auf vielen von diesen Reisen, die der Louis gefilmt hat, selber dabei war. Leck, habt ihr denn noch Bärte gehabt, hat der Henri gesagt. Und die Frisuren, heute hat niemand mehr solche Frisuren. Ausser dir, hat der Conny gesagt. Ja, aber bei dir ist es keine Frisur, bei dir ist es einfach Teil vom Kopf. Bei dir könnte man nicht mehr sagen, was änder war, ob du selber oder deine Frisur. Irgendeiner sind dann die Filme durch. Wir sind aufgebrochen, alle ziemlich gleichzeitig. Und ich habe allen Adieu gesagt und bin zügig vorausgelaufen, sodass ich schnell einen kleinen Vorsprung hatte. In Winkelungerführung habe ich auf einen Grund gewartet, wo ich gewusst habe, dass er dort durch muss und dass ich ihn dann endlich für mich habe. Er ist erklüpft, als ich plötzlich neben ihm bin gelaufen. Leck, Jackpot, willst du mir einen Herzinfarkt machen? Ich will wissen, was man nicht sagen will. Ich sage dir alles, Jackpot, du nicht, dass ich dir irgendeinmal etwas nicht hätte gesagt. Oder sonst sag mir, wenn? Heute am Abend. Heute hast du mir nicht alles gesagt. Was ist mit der Fanny? Zuerst wollte der Grund noch ein bisschen drum herum leieren. Aber mit der Zeit hat er gemerkt, dass er mich nicht abschäufeln kann. Also hat er tief geschnauft und gesagt, es sei gut, er soll mit zu ihm kommen. Von Holzbrück bis zum Grunder hat man zu Fuß etwa 10 Minuten. Er mit seiner Lunge vielleicht ein paar Minuten mehr. Auf dem Weg haben wir kein Wort geredet. Es war spät und die vielen Bier vom Louis ihrer Dachterrasse hatten schon ein bisschen angehängt. Aber als wir so nebeneinander gelaufen sind, habe ich gespürt, wie ich von Minute zu Minute nüchtere, wie sich der Nebel aus meinen Hirnwindungen verzieht. Mir jetzt anfangen zu denken, ich war noch nie mit so einem klaren Verstand unterwegs gewesen. Ungefähr so muss es sein, wenn jemand, der zum Tod verurteilt ist, zum Galgen läuft, habe ich gedacht, wo wir durch die Nacht von alten Richtung Hammer sind gelaufen. Die erste Überraschung habe ich vor dem Grund in seiner Wohnung erlebt. Es war der Louis, der direkt vor dem Haus in seinem Jaguar gesessen ist. Als er sieht, dass wir kommen, ist er ausgestiegen und hat das Auto abgeschlossen. «Hey, Louis, dort kannst du die Schlitten nicht stehen, das ist ein Halteverbot», hat der Gründer gesagt. Aber der Louis hat nur gelacht und gesagt, mit den Parkbussen sei es ähnlich wie mit dem mählichen Beischlaf. Es werde ziemlich viel darüber geredet, aber passieren die es dann gleich eher selten. Mich hat es nicht nur überrascht, dass der Louis direkt von seiner kleinen Grillparty hierher ist gefahren. Ich habe auch nicht recht begriffen, warum dass sich der Gründer nicht verwundert hat, dass unser Freund nicht daheim am Aufräumen ist, wie man es als Gastgeber meistens macht, wenn die Gäste endlich mal gegangen sind. Ich habe noch einen feinen Kirsch mitgebracht, um den Kaffee zu verfeinern. Der ist ja der schnell verschwunden, dass ich die Flaschen nicht einmal herausstellen konnte. Ich darf doch annehmen, der Kollege Gründer mich noch einen Kaffee, oder nicht? Der Gründer hat gesagt, das sei selbstverständlich, um das vorauszustecken. Ich habe Louis gefragt, wieso er hierher gefahren sei. Weil ich von der Terrasse aus gesehen habe, dass du gegen die Unterführung gestochen bist, dann habe ich gewusst, dass du wahrscheinlich hierher willst und wenn du da bist, dann willst du sicher mit dem alten Mann über die junge Frau reden. Und wenn es so wäre? Der Louis hat mich angelächelt. Gutmütig hat es ihm gedacht, aber vielleicht war es auch mitleidig. Wer weiss das schon? Wir waren oben im dritten Stock, dort, wo es links ins Atelier geht und rechts in die Wohnung. Der Gründer hat uns in die Wohnung geführt. Rechts neben dem Eingang ist ein riesiges Bild von einer eleganten Frau in einem schicken Mantel gehangen. Eindeutiges Gregor Gründer Bild. Wer ist das? Kennst du sowieso nicht. Wie willst du das wissen? Sag doch, wer es ist. Eine frühere Maus, sie hat keinen Namen. Der Gründer hat die Kaffeemaschine angelassen und der Brunner hat eine von seinen Originalkrummen angezündet. Ich habe ihm leise ins Gewissen geredet. Louis, kannst du jetzt auch hier rauchen? Weisst du nicht, wie viel es gebraucht hat, bis der Grund vom Rauchen ist weggekommen? Und jetzt kommst du einfach und rauchst im Boden voll. Spiel nicht der Richter im fremden Staatsgebiet. Das ist am Gründer seine Wohnung und wenn es am Gründer nicht passt, kann er es ja selber sagen. Was ist, Freunde, was soll mir nicht passen? Der Junior da kommt ins Morale, weil ich mir eine krumme Haare zündet. Du sterbst gerade, hat er gemeint. Schon gut, Bursche, schon gut. Wegen mir kann jeder machen, was er will. Ich schmecke den Tabakgang noch gern. Als der Gründer mit dem Kaffee und dem Schnapsgläschen ist gekommen, habe ich Louis noch einmal gefragt, wieso dass er nicht sich nachgefahren. Das war seine Idee, hat der Gründer gesagt. Er hätte schon gewusst, dass ich noch zu ihm komme. Darum habe ich Louis herbestellt. Sagen mir etwas zu erzählen, das vielleicht eins muss allein nicht länger dafür. Geht's um Pfanny? Ich habe schon gewusst, dass du schlau bist, Jackpot. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass deine Kombinationsgabe der schnell funktioniert. In dem Moment, wo der Gründer das gesagt hat, hat es geläutet. Kannst du geschwind beim Gegensprecher drücken, Jack? Es ist der Knopf, wo ein Schlüssel drauf abgebildet ist. Ich habe gedrückt und wenig später ist der Conny in die Stube gestanden, der mit den Haaren. er hat noch fast vermutet, dass es bei dieser kleinen Party einen zweiten Teil geben müsste, hat er gesagt. Und ich hatte das Gefühl, ich sei der Einzige, der nicht ganz gecheckt hat, um was es geht. Der Grunder ist noch ein Tassli und ein Glas reichen. Und als wir alle am Tisch sind gehockt, hat der Louis den Faden von vorher wieder aufgenommen. Wie gesagt, die Fanny. Die schöne, schöne, unvergleichliche, unerreichte Fanny. Dann hat er eine Pause gemacht und niemand hat irgendetwas einwerfen können, weil alle Angst hatten, jeden Unterbruch kann dazu führen, dass der Louis seinen Flow verliert und nicht mehr weiterredet. Ich habe mich geachtet, wie der Louis an seinem Krummen zieht, wie er den Rauch im Mund sammelt und ewig lang nicht rauslässt und wie er dann ganz langsam den Mund macht und eine grosse Wolke in die Stube bläst. Am Grunde seine Katze ist mir um das Bein gestrichen. Aus der Küche hat man ein leisliches Geräusch vom Kühlschrank gehört. Und dann hat der Louis endlich weitergeredet. Eben, die Fanny, habe ich gesagt. Die Fanny ist unsere Unruhe. So wie eine Uhr eine Unruhe muss haben, dass sie läuft, so haben wir alle zusammen das Gefühl gehabt, wir brauchen die Fanny, dass wir laufen. Sie hat uns inspiriert und sie hat uns gut getan. Nur ihr selber, ihren ist es irgendein nicht mehr so gut gegangen dabei. Ich wollte gerade protestieren, wollte sagen, bei mir sei es nicht so. Ich verstehe die Pfanne nicht als Unruhe. Ich sei nicht Uhrmacher und ich sei auch noch nicht in dem Alter, wo man einen Herzschrittmacher braucht. Ich habe sie einfach fest gern und fertig. Aber zuletzt habe ich nichts von all dem gesagt. Und warum habe ich nichts gesagt? Wahrscheinlich, weil es mich dünkt hat, der Conny gehöre gar nicht dazu. Das Treffen sei ein Treffen, wo nur die Mahler und mir etwas angehen. Und vor dem Conny über meine Gefühle zur Fanny reden, das hat mir der Gring nicht zugegeben. Das Hauptproblem war allerdings, hat jetzt der Grunds weitergemacht, dass die Fanny die ganze Sache nicht so ernst hat genommen, wie zum Beispiel unser künftiger Grossmeister von alter Literatur. Meinst du mich? Wenn ich hier mal schaue, sehe ich keine anderen. Und wie gesagt, es wäre wahrscheinlich alles einigermaßen im Rahmen geblieben, wenn du, und jetzt hat der Grunder zu mir geschaut, die Sache nicht falsch hättest verstanden. Du hast gemeint, es ging um Besitz. Aber die Fanny ist, wie gesagt, die Unruhe, die dann hingegen Besitz genau das Gegenteil von Unruhe ist. Besitz ist Stillstand. Du hast die Fanny für dich wollen, weil du nicht verstanden hast, was die Fanny verkörpert. Was verkörpert sie denn? Musst mich nicht unterbrechen, musst nur zuhören. Die Fanny verkörpert Kunst. Und Kunst kannst du nicht haben. Kunst ist immer flüchtig, flüchtig wie ein schöner Gedanke, der nur einmal kommt und dann gerade wieder verschwindet. Wenn du Glück hast, kommt der Gedanke oder ein ähnlicher Gedanke später wieder, aber du kannst es nie sicher wissen. Die Liebe, die Inspiration, die Kunst, der Rausch, die schönen Gedanken, alles, was wirklich zählt, ist schnell vergänglich, also flüchtig. Ja, genau, flüchtig ist gut. Flüchtig wie eure Bilder, die ihr diesen fetten, freisinnigen, finanzstarken, festgefahrenen Frauen, Vödeln, fixierten Anwälten und Architekten verkaufen, für das sie nachher in ihren betonierten Atombomben sicher ein Familienhäuschen an die Wände döbeln können. Kunst können wir nicht haben, sei es gerade da, wo die Kunst denen verkaufst, wo das Erdbeben sicher montieren an einem Ort, wo man sie in 500 Jahren noch schauen kann. Sehr philosophisch, Jackpot. Man höre, sehe und staune. Der Meister der Sportwetten wirft den alten Mann vor, dass sie mit Spiesser Geschäften, wie wenn er nur mit ehrbaren, kunstsinnigen Leuten Geschäften hat, jetzt der Conny gesagt. Du musst gar nichts lernen. Du schaffst nicht der Kunst. Du weisst nichts von dem und von Fanny auch nicht. Und dort haben meine Tischgenossen an kurz angeschaut und nachher haben sie angefangen zu lachen. Ich bin nicht nachgekommen, warum. Aber die habe ich gesehen, wie die Katze sich ein Spiel hat daraus gemacht, auf meine Jacke zu gumpen, die am Boden ist gelegen. Die Katze hat offenbar gemerkt, dass sie ein bisschen vorwärts zieberle, wenn sie mit Anlauf auf die Jacke gumpet. Lachen nur. Lachen, die man es verleiht. Ich bin es gewöhnt, ausgelachen zu werden. Gelächter ist übrigens auch flüchtig. Der Grund ist gerade wieder ernst geworden und hat mir gesagt, es sei kein Auslachen. Nicht jedes Lachen sei als Abwertung vom Gegenüber zu verstehen. Und sie haben nur aus Freude gelacht. Aus Freude an Sportlichkeit von einer Katze, die eigentlich vom Alter her schon lange Golf müsste spielen, aber offensichtlich emotional noch näher beim Rollbrettchen sei. Nicht alle verhalten sich immer altersgerecht, hat er nachher gesagt. Und mit dieser Feststellung seien wir auch gerade schon beim Thema. Er hat nämlich die Runde hier versammelt, weil er das Gefühl hat, ich müsse endlich mal aufgeklärt werden. Stimmt's nicht, Bursche? Der Conny und der Louis haben genickt und der Grunder hat so eine Geschichte angesetzt, die er offensichtlich schon einigermassen eingestudiert hatte. «Schau, Jackpot», hat er gesagt. «Du verstehst es wahrscheinlich erst, wenn wir von Anfang an erzählen.» Schon an Fanny, ihre Mutter, war ziemlich genau so, wie Fanny heute ist. Sie hat Kunst und das Leben und die Liebe und überhaupt alles gern gehabt, was schön ist. Dass sie selber genau so schön war, wie Fanny heute ist, muss ich nur wegen dir erwähnen. Am Louis und am Conny muss ich nichts erzählen. Die haben sie bestens gekannt. Die schöne Mutter von Fanny ist nämlich vor etwa 25 Jahren sehr viel mit uns umgezogen. Ich habe den Grunder gefragt, wer meine ich, wenn er sage, mit uns? Uns meine ich. Uns von denen. Der Louis, der Conny, mir selber und dann noch ein paar andere. Der Alessandrini zum Beispiel. Ein Italo, der schon lange ist gestorben. Und der Victor, der unterdessen in Frankreich lebt und einen ziemlichen Namen hat als Kunstdrucker. Und nicht zu vergessen, der Gere, der Musiker. Alles in allem eine Gruppe von Freunden halt. Und Fanny, also die Mutter von Fanny, die du kennst, das war unsere Muse. Die hat auch Fanny geheissen. Jawohl, sie hat auch Fanny geheissen. So wie, glaube ich, auch schon ihre Mutter und Grossmutter und Urgrossmutter bis hinten in die Steinzeit. Jedenfalls waren wir alle zusammen verliebt gewesen, die Fanny, und jeder hatte seine guten Momente mit ihr. Aber wir waren schon dann nicht wirklich eifersüchtig gewesen. Eifersucht ist schlecht für die Imagination, ich meine für die Vorstellung. Ich habe das, glaube ich, auch schon erklärt. Du bist der Einzige, der das noch nicht hat gecheckt. Was hat er denn gemacht? Wir haben das gemacht, was man dann gemacht hat. Viel geraucht, viel experimentiert, lange in den Beizen gehockt und darüber geredet, was man alles noch sollte und was man alles noch müsste, für die Welt ein bisschen besser und gerechter zu machen. Wenn man dann alles hat umgesetzt hat und wir uns am Beizentisch haben ausgedacht, dann hätten wir heute paradiesische Zustände auf der Welt. Das sagt das Jackpot. Nur mal leider haben wir mehr entworfen als umgesetzt. Und wenn wir genug Rotweingläser geleert haben und genug Visionen austauschen, sind wir heim gehen träumen. Manchmal allein und manchmal mit jemandem, der vielleicht auch nicht immer gerne alleine einschläft. Zum Beispiel die Fanny hat jetzt der Louis in diesem leicht melodramatischen Tonfall gesagt, wo die Alten manchmal getroffen haben, wenn sie die Melancholie für ein paar Sekunden am Ecken packt. Die Fanny hat es gern gehabt, wenn sie zum Einschlafen an einem warmen Körper heranliegen konnte. Ich könnte ihr ein paar wunderbare Erlebnisse erzählen, die wir dann hatten, bevor wir alle eingeschlafen sind. Aber der Grunder hat mit einem einzigen Blick zum Louis klar gemacht, dass er jetzt der ist, der Geschichte erzählt. Jedenfalls ist Pfanny, also die von denen, immer öppe mit dem von uns eingeschlafen. Sie hat darum gerne Abwechslung gehabt, sie hat alles gerne gehabt, was nicht nach Routine schmeckt. Ich gebe dir ein Beispiel. Einmal, was sie bei mir geschlafen hat, habe ich am anderen Morgen Rührei gemacht. Dann habe ich gemerkt, dass sie das wahnsinnig gerne hatte. Rührei zum Morgen, das sei ja das Grösste, hat sie gesagt. Alles, was ich von denen an, jedes Mal, wenn sie bei mir übernachtet hat, am Morgen Rührei gemacht. Aber nach dem dritten oder vierten Mal hat sie gesagt, Gregor, wenn ich bei dir noch eine Rührei bekomme, komme ich nie mehr daher. Warum, habe ich gefragt, habe gemeint, du hättest es gern? Ja, sie hätte es schon gern, sehr gern sogar, aber nicht, wenn es zur Gewohnheit wäre. Die Gewohnheit hätte ich sie nicht gern. Kommst du noch? Ich bin das Gegenteil. Ich suche immer überall so viele Gewohnheiten wie möglich. Wenn ich neu in der Ferien bin, dann überlege ich mir am ersten Tag gerade, was alles, dass ich zur Gewohnheit könnte werden. immer am gleichen Ort Zeitung kaufen, immer mit der gleichen Buslinie fahren, immer zur gleichen Zeit der gleichen Bar zu Kaffee nehmen. Eben, siehst du, jeder ist anders. Du hebst dich an den Gewohnheiten fest und die Pfanne von diesen Gewohnheiten gehasset. Aber was ich wollte sagen, wir haben es gut mit der Pfanne. Sie war immer unsere Nähe und wir haben ihre Nähe gesucht. Sie hat sich für Kunst interessiert, war ein sehr gutes Modell, sehr bewusst, sehr präsent, überhaupt ein wunderbarer Mensch, genau wie ihre Tochter. Und sie hat die beste Plattensammlung von ganz Alten gehabt, jetzt der Conny gesagt. Wisst ihr noch, wo ihr beiden Pajassen eine späte Nacht noch zu ihr seid und ihr gesagt, ihr wollt ein bisschen mit einer Platte hören? Aber ich habe euch nicht reingelassen. Auf das musst du jetzt auch nicht noch stolz sein, du Ego, hat der Louis gesagt und gelacht. Nachher hat wieder der Grund darüber genommen. Dann ist etwas passiert, das nicht geplant war. Sie ist schwanger geworden und niemand hat gewusst, von wem. Sie selber hat es wahrscheinlich schon gewusst, aber sie hat es nicht gesagt. Und für uns hat dann jeder gedacht, wenn es nur nicht ich bin, hey ja, wir haben uns ja alle zusammen gut eingerichtet in diesem federleichten Alltag. Und das mit dem Kind aufziehen, das haben wir alle schon hinter uns gehabt. Und etwas Wesentliches haben wir aus Erfahrung gewusst. Wenn ein Baby da ist, dann ist fertig mit dem freien Leben. Dann gibt das kleine Menschen den Rhythmus vor. Und zwar einen Rhythmus, der sich nicht verträgt mit unserem Free Jazz. Nur wie gesagt, Pfanny hat nichts erklärt. Sie war einfach plötzlich nicht mehr rum. Dann hat es geheissen, sie habe einen von zoffigen Kuroten, einen Lehrer, einen, den wir alle zusammen gar nicht kennt haben. Ist nicht wahr. Und dann ist das gar nicht ihr Vater. Vielleicht ist es und vielleicht nicht. Vielleicht bin ich ihn, oder der Louis oder der Conny. Vielleicht der Alessandrini. Der hat jedenfalls auch so extrem helle Augen gehabt. Vielleicht der Victor oder möglicherweise sogar der Gerre. Wir wissen es nicht. Niemand weiss es. Jedenfalls haben wir sie ein bisschen aus den Augen verloren, weil sie zu Sophie ein ganz normales Familienleben hat geführt und nichts mehr von sich hat gehört. Sie hat ihr Leben gewechselt und wir haben uns behalten. Die Zeit haben wir alle zusammen schon recht gut versorgt, irgendwo in einem von diesen vielen Alben vor Erinnerung, wo man nur selten vorholt. Alles schön und gut. Bis plötzlich bei mir im Freihandzeichnen eine neue Studentin im Zimmer hockt. Ich habe sie genau eine halbe Sekunde angeschaut und gewusst, dass es Tochter von Fanny muss sein. Und als ich sie frage, nicht weil ich zweifelt hätte, nur weil ich es von ihr direkt hören wollte, habe ich gerade gewusst, dass sie auch ihre Art zu reden und einem anzuschauen, hoher genau gleich ist wie die Fanny, die wir seinerzeit alle so gerne hatten. Wir haben uns gleich angefreundet. Das war, wie wenn wir von Anfang an vertraut wären, was ja wahrscheinlich auch so sein musste. Weil ja die Vertrautheit etwas ist, das man vererben kann. Ich habe sie dort so ein bisschen mit der Szene bekannt gemacht und das ist schon die ganze Geschichte. Aber die könnt doch nicht an eine Frau nachsteigen, die möglicherweise die eigene Tochter ist. Das hat etwas Abnormales. Das ist ja fast wie dort in diesem Roman vom Frisch. Wisst ihr welcher Roman? Dort, wo der Typ vor Geschichte mit ihr rumhängt und nachher merkt, dass es die eigene Tochter ist, die er nie kennt. Kennt. Gang mir weg mit dem Frisch. Wir haben nichts Solches gemacht mit der heutigen Fanny wie der vom Frisch. Im Gegenteil, jeder von uns hat sie behandelt, wie wenn es tatsächlich seine Tochter wäre. Jeder hat sie geschützt und gefördert. Stimmt's nicht, Louis? Nur hier, Jackpot. Nur hier hast du sie ganz will. Aber die Fanny ist wie ihre Mutter, die kannst du nie ganz haben. Sie bestimmt immer selber, wie viel vor ihr das du kannst haben. Manchmal ist es fast alles und manchmal ist es fast nichts. Und darum hat er sie vor mir versteckt. Weil ihr alle zusammen potenzielle Schwiegerväter seid und keiner von euch hat Freude am Gedanken, ich könnte sein Schwiegersohn werden. Es ist nicht das, Jackpot. Wir haben die alle zusammen gern. Niemand hat Pfanne vor dir versteckt. Sie selber hat sich gewünscht, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Du bist zu steil drin. Und ihr hat das Angst gemacht. Sie ist wie ihre Mutter. Sie merkt nicht, was sie bei einem Typ auslöst. Und wenn sie es endlich merkt, kommt sie Angst über. Sie will nicht, dass du sie für dich beanspruchst. Nein, dir hätt's nicht wollen, das ist ein Unterschied. Ich habe gemerkt, dass ich zu müde bin, um noch einmal richtig hässig zu werden. Außerdem hat mich die Sache mit der Mutter von Fanny, die genau wie Fanny soll sein soll, total verwirrt. Ich muss heim, habe ich gesagt. Und sie sollen mir ein Taxi kommen. Und das haben sie auch gemacht. Das Letzte, was ich von dem oben noch weiss, ist, dass am Grund der seine arrogante Katze meine Jacke fast nicht mehr hergeben wollte. Wenn du nicht sofort loslässt, dann stelle ich die Badwanne und dusche dich mit kaltem Wasser ab, du verwöhnte, verfressene, verdorbene, degenerierte, asoziale, halbschlaue, tobale Katze. Es ist alles gut, Jackpot. Cool, die Abend, dein Taxi wartet. Als ich endlich aufgehört habe, Fanny Briefe zu schreiben, ist mir eine Zeit lang etwas besser gegangen. Ich meine besser auf tiefem Niveau, weil das Innerste innen habe ich immer noch gelitten. Ein paar Mal habe ich mir noch überlegt, einfach auf Morsch zu fahren und dort bei dieser Marie Claire zu lüten. Nachher habe ich mir versucht vorzustellen, was das für eine komische, melodramatische Szene hat gegeben, und dann habe ich den Plan halben wieder verworfen. Ich meine, Herr, Liebe muss man manchmal schon durch. Aber betteln dann gleich nicht. Betteln in Liebe ist gegen jeden letzten Rest von Selbstachtung. Wie näher dass der Moment ist gekommen, wo das Buch rauskommt, desto mehr habe ich mich mit dem befasst. Ich habe mit der Druckfahne den Text geübt, weil es vom Verlag ausgeheissen hat, es wäre dann gut, wenn ich Lesungen mache. Sie schaue dann dafür, dass es eine kleine Tour durch Buchhandlungen gäbe. Und ich habe mir gesagt, wenn ich schon vorlesen soll aus einem Buch, das eigentlich auch jeder selber lesen könnte, dann wäre es auch nicht dumm, wenn es wenigstens ein bisschen anständig würde tönen. Wir haben das Buch in einer Buchhandlung zu Basel vorgestellt. Mir wäre es logischer vorgekommen, wenn wir es so täten können, machen im Galizia zum Beispiel, wo ich sicher wäre gewesen, dass ein bisschen Leute kommen. Aber Frau Borowski vom Verlag hat gefunden, das können wir dann gerne noch machen. Wichtig sei jetzt auf einmal Basel, weil der Verlag dort sei. Und außerdem sei es wichtig, dass wir Buchhandlungen auf unserer Seite haben. Weil, wie schon erwähnt, zuletzt seien es ja Buchhandlungen und nicht Beizen, die das Buch unter die Leute bringen müssen. Ich habe gehofft, es kämen ja auch wirklich Leute. Und tatsächlich, eine Viertelstunde bevor das losgegangen ist, sind die Reihen schon anständig besetzt gewesen. Meine Freunde von heute sind alle zusammen eingelaufen. Der Grunder hat sich rausgeputzt, wie wenn er an eine Hochzeit kam. Auch der Louis ist oberelegant dahergekommen. Er hat sogar so einen Borsalino-Hut an, sehr schick. Und er hat ihn nicht etwa nach Garderobe abgelegt, nein, er hat ihn der ganz oben angehalten. Der Conny ist gekommen wie gäng, unauffällig bis auf die Haare. Der Gere hat eine Flasche Champagner mitgenommen. Wir müssen dann das Buch auf der Heimfahrt im Zug noch richtig taufen, hat er gesagt. Und es sei Schande, dass ich ihn nicht engagiert habe, um die Lesung musikalisch begleiten. Genau, eine Schande, ein Affront gegenüber der Musiktradition von Alten und Umgebung, hat der Henri gesagt, der in Geres Windschatten ist reingelaufen und sogar noch einigermassen nüchtern hat ausgesehen, als er zwischen Louis und dem Geres hat Platz genommen. Wo die meisten Leute schon dort sind gehockt, kommt noch mein Brütsch mit seiner Frau. Ich bin gerade hergegangen, Sally sagen, und es sei super, dass es klappt hat mit dem Verlag, dank ihm, dank seinen Beziehungen. Aber er hat nur abgewunken und gesagt, es sei Missverdienst, ich habe es geschrieben. Der Verlag hat es sicher nicht gemacht, wenn es die Verantwortlichen nicht lesenswert hätten gefunden. Er hat nur den Anstoss gegeben, mehr nicht. Erika, seine Frau, hat gemeint, sie müsse noch sagen, sie hoffe für mich, dass es ein Erfolg werde und dass mir die Publikation helfe, endlich auf eigenen Beinen zu stehen. Und ob ich nicht selber auch den Eindruck habe, es wäre an der Zeit, dass ich mich mal unabhängig mache. Sie hat gerade Luft holen, um noch ein bisschen in diese Richtung weiterzuleiern. Aber mein Bruder hat sie mit einem einzigen klaren Blick zum Schweigen gebracht. Die Frau Borowski war ziemlich nervös. Sie ist immer zwischen den Stuhlreihen durchgelaufen, wenn sie etwas suchen müsste. Ist noch immer alles gut bei Ihnen, Herr Gobeur? Können wir in ein paar Minuten anfangen? Alles tiptop, alles perfekt, es kommt gut. Wenn Sie finden, es sei an der Zeit, geben Sie mir das Startzeichen und dann kann es losgehen. Ich fühle mich wie ein Pfadfinder, allzeit bereit. Es sind immer noch Leute reingekommen, obwohl dass der Laden schon recht voll war. Wo kommen auch all die Leute her, habe ich mich gefragt. Vor allem, als ich gesehen habe, wie viele von denen dass ich selber gar nicht kennt habe. Wo endlich niemand mehr angestanden ist, hat mich Frau Borowski vorzitiert an Lesetisch. Der hat zuerst die Filialleiterin der Buchhandlung begrüßt, eine gut aussehende Dame mit einer sehr angenehmen Stimme. Sie hat das gesagt, was man wahrscheinlich muss sagen an so einer Buchvernissage, dass es schön sei, dass so viele Interessierte sind gekommen, dass sie sich bedanken bei allen, die den Lesen oben ermöglicht haben und so weiter. Ist höchstens etwa 5 Minuten gegangen und es ist sympathisch übergekommen. Nachher war Frau Borowski dran gewesen. Und wenn ich auch vorher wirklich kein bisschen nervös war, ist die Nervosität jetzt plötzlich gewachsen. Ich habe nämlich in die Zuschauerreihen hineingeschaut und habe mir angefangen überlegen, dass alle die Leute, die dort hocken, sicher ganz bestimmte Erwartungen haben und dass ich die Erwartungen unmöglich alle erfüllen kann. Ich habe mal die Nase geschnitzt, als Frau Borowski endlich gesagt hat, «In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Damen und Herren, einen unterhaltsamen und anregenden Abend mit unserer Hauptperson, dem Autor Frank Gobeur, dem ich hiermit gerne das Wort erteile.» Nachher haben die Leute geklatscht und der Applaus, der halb Frau Borowski ihrer eine ausführliche Einführung gegolten und halb meiner scheuchen Anwesenheit, hat mich aus meinen komischen Gedanken herausgerissen. Aus einer Musikerbiografie von einem amerikanischen Country-Star, den ich vor Jahren mal gelesen habe, habe ich noch gewusst, dass der Künstler auf der Bühne am gescheitsten nicht zu viel erklärt und gerade direkt abdrückt. Also habe ich nur grüssig gesagt und merci und ich fange gerade an. Kapitel 1. Noch bevor die Rennpferde auf dem Weg vor der Rennbahn präsentiert wurden, hatten Oliver, Stefan und Fred ihre Wetten längst abgeschlossen. Pferden dabei zuzusehen, wie sie von Stallknechten im Kreis herumgeführt werden, um daraus zu schließen, in welcher Reihenfolge die Rösser beim Rennen einlaufen würden, das kam ihnen vollkommen albern vor. Wetten ist ein rationales Geschäft. Pferde anschauen hat nichts Rationales. Dennoch stellten sich die Freunde zu den anderen Zuschauern an den Zaun, bloß um in den Augen ihres Favoriten, des braun glänzenden Sugar Babe Dream, die Bestätigung dafür zu finden, dass sie diesmal aufs richtige Pferd gesetzt hatten. Aus den funkelnden Augen ihres Favoriten, davon waren sie vollkommen überzeugt, ließ sich der unbedingte Siegeswillen herauslesen. Dort habe ich schon die erste Kunstpause gemacht und ins Publikum geschaut. Ja, so alle zusammen noch gehabt. Sie waren bei mir. Sie haben mir erwartungsfroh angeschaut. Ich habe die Kunstpause ein bisschen wirken, bevor ich weitergelesen habe. Der Typ hat mir den Gere gegeben. Er arbeite auf der Bühne immer mit gut gesetzten Pausen. Ich soll es alle so machen. Gut, nachher ist auf anderthalb Seiten die Beschreibung vom Rennen gekommen. Nachher die Enttäuschung der Romanhelden, die sich verwettet haben und schon wieder alles Geld in Sang gesetzt. Trotz seinem siegessicheren Blick ist der Sugar Babe Dream von Anfang an nicht recht auf die Tour gekommen und im Ziel als zweitletzten eingelaufen. Aber die Protagonisten haben gar nicht lange Zeit gehabt, um dieser Chance nachzutrauern, weil sie nämlich gerade sofort weiter haben müssen, in ein Italo-Beizen-Match vor Serie A im Fernsehen schauen. Sie haben auf Napoli gewettet und gehofft, sie gewinnen wenigstens dort ein paar Franken, aber Napoli hat daheim verloren. Das Spiel lief gegen jede Logik. Die Außenseiter aus Florenz gingen schon nach 10 Minuten in Führung und gaben den Vorsprung nicht mehr aus den Füßen. Gut geordnet und gnadenlos in den Zweikämpfen ließen sie keine Aktionen mehr zu, die ihren knappen Sieg gefährdet hätten. Die Erkenntnis der drei Freunde, die vergeblich versucht hatten, den Sieg ihres Teams am Tresen des Italienerlokals herbeizutrinken, war bitter. Das Wettgeschäft funktionierte mit Fußballern ähnlich wie mit Pferden. Man konnte sie durch und durch studiert haben. Man konnte alles wissen über sie, über ihre Schwächen und Stärken, über ihre Möglichkeiten und darüber, wie weit sie in der Lage waren, zu einem bestimmten Zeitpunkt über sich hinauszuwachsen. Dumm war nur, dass jede logische Wahrscheinlichkeit nichts wert war, wenn das Unwahrscheinliche die Oberhand behielt. Es ist gut gegangen, ohne gross zu stogeln. Das Publikum war gäng noch präsent. Nachher ist im Buch die Begegnung mit dieser Frau gekommen, die alle zusammen elektrisieren mögen. Ich gebe es zu, diese Szene ist etwas kitschig, aber das heisst nicht, dass es die Leute nicht interessiert hat. Sie waren immer gäng noch bei mir. Als ich das Kapitel fertig hatte, habe ich das Buch abgelegt und wieder in die Runde geschaut. Der Applaus war nicht schlecht. Dann musste ich ganz kurz erklären, was ich überspringe, sodass niemand die Orientierung verliert. Und dann bin ich direkt zum vierten Kapitel. Eine Szene, wo der Fred, der härteste im Roman, seinen Freunden sagt, entweder gebe er das Wetten ganz auf oder dann wähle er mal eine ganz neue Strategie. Bisher hätten die Freunde bloß immer wenig gewonnen und wenig verloren. Aber jetzt, dozierte Fred mit einer Attitüde, die keinen Widerspruch zu dulden schien, jetzt breche eine andere Zeit an, denn jetzt sei er bereit, das Risiko zu erhöhen. Alles, was sie bis dahin getan oder nicht getan hätten, sei schön temperiert gewesen, weder heiß noch kalt. Davon habe er genug. Genug von diesem lauwarmen, immer kontrollierten Leben, genug davon, selbst im besten Fall nur Beträge einzuspielen, die gerade dazu ausreichten, einen beschämenden Lebensstil zu finanzieren. Entweder, sagte Fred mit dem ihm eigenen Nachdruck, entweder machen wir richtig, richtig hohe Gewinne oder wir gehen richtig, richtig unter. Und zwar so tief, dass wir uns am Grund mit den Füßen abstoßen können. Dort habe ich noch einmal eine super gesetzte Pause gemacht. Der Gerät hat mir aus dem Publikum raus zugenickt und nach ein paar Sekunden habe ich weitergelesen. «Sag, was du sagen willst», sagte Stefan, der es nicht mochte, wenn Fred im Kreis herumredete. «Hohe Quoten!» rief Fred und schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. «Ab sofort wetten wir nur noch auf Außenseitersiege, auf überraschende Underdogs, auf alles, was unwahrscheinlich ist und hohe Gewinne verspricht.» Die Freunde reagierten nicht sofort. Sie schauten zu Boden, als müssten sie Freds Worte setzen lassen. Es war Oliver, der endlich ein Wort aussprach. «Gut.» Nur diese eine Silbe. Gut, damit war alles gesagt. Damit war allen sofort klar, dass ihre Freundschaft in eine neue Phase getreten war. Wieder habe ich kurz aufgeschaut und habe Gesichter gesehen, die offen und gespannt in meine Richtung eingeschaut. Das hat mich motiviert und ich habe noch zu dem Teil geblättert, wo die Freunde den ganz grossen Gewinn einfahren. Sie saßen da, als müssten sie erst verstehen, was ihnen widerfahren war. Es war nicht einfach, aus dem Schatten der ständigen Niederlage ins Licht des Sieges zu wechseln. Ihr Gefühlsleben war seit Jahren darauf konditioniert gewesen, enttäuschte Hoffnungen zu verdauen. So fanden sie nun, dass sie sich hätten freuen müssen, keinen Ausdruck dafür. Wie freut man sich, wenn man merkt, dass man von einem Augenblick zum anderen viel Geld hat? Wie drückt man ein Gefühl aus, das man bis eben nur vom Hören sagen kannte? Sie wussten es nicht. Sie sagten lauter banale Sätze wie «Ich kann es nicht glauben», «Ich fasse es nicht», «Ist das wirklich wahr?» Doch nichts hätte wahr sein können, nichts hätte wirklicher sein können als die Tatsache, dass sie auf einen Schlag 50.000 Euro gewonnen hatten. Sie waren dort angelangt, wo sie immer hingewollt hatten, und das Einzige, was sie empfanden, war nun ein Gefühl von grenzenloser Leere. Alles in allem habe ich etwa 40 Minuten gelesen, genau wie abgemacht. Der Applaus hat mich extrem gefreut, weil er lang und laut war. Nachher konnten die Leute noch Fragen stellen. Da waren natürlich ein paar Seppen drunter, die die Situation ausgenutzt haben, um den anderen Anwesenden zu zeigen, wie wahnsinnig belesen sie sind. Ich meine, die auch alle gar keine richtige Frage stellen, sondern eine Abhandlung von sich geben und die Frage nur als Vorwand brauchen, um möglichst breitspurig darüber zu referieren, was sie schon alles gelesen und begriffen haben. Ich hasse die solchen Typen auch dann, wenn ich selber eine Lesung höre. Aber was wollte ich machen? Ich bin einfach so geduldig und so höflich wie möglich geblieben. Ich war gedanklich nicht mehr genug präsent, um die Fragerunde zu kontrollieren, weil die Anspannung gerade unmittelbar nach der Lesung nachgelogen hat. «Wenn Sie einverstanden sind», hat Frau Borowski gesagt, als sie gemerkt hat, dass ich genug habe vom Fragen beantworten, «kommen wir jetzt zur letzten Frage und wechseln dann zum Aperitif. Die Getränke stehen auf der Straßenseite gleich beim Büchertisch. Herr Gobert wird selbstverständlich noch bei uns bleiben und Bücher signieren. Darf ich also um die letzte Frage bitten?» Zwei oder drei Hänge sind auf. Und dann habe ich gesehen, dass hinter einer älteren Frau, die auch die Hange rauf kam, die Fanny ist gehockt. Sie war fast zingers, hatte ein dunkelblaues T-Shirt an und eine dunkelblaue Jeansjacke und hat mir zublinzelt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo ich bin. Die Frage ist gestellt worden, ich hätte eine Antwort geben sollen, habe aber gar nicht gehört, was die alte Frau gefragt hat. Die Fanny. Die Fanny ist da. Sie hat die ganze Lesung gehört, ohne dass ich es gemerkt habe. Es ist wirklich die Fanny. Das war ungefähr alles, was ich denken konnte. Ich musste mich extrem zusammennehmen, um nicht gerade den ganzen Faden zu verlieren. Entschuldigung, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Ich meine, akustisch könnt ihr es noch einmal wiederholen. Die alte Frau hat ihre Frage wiederholt. Etwas lauter das mal. Eben, wie gesagt, ich habe gefragt, wie ihr auf die Geschichte kam. Woher habt ihr die Idee? Habt ihr die Episode, die ihr hier beschreibt, selber erlebt? Oder ist alles einfach Fantasie? Oder wie seid ihr drauf gekommen? Leck, ist das eine Frage, hat der Henri vorgerufen. Ich habe ihn kurz, aber sehr bös fixiert und dann habe ich die alte Frau ganz freundlich angeschaut. Das kann ich leicht beantworten. Auf Geschichten kommt man nicht. Geschichten kommen zu einem.
SRF 1 mit der Mundartsendung «Schnabelweit». Das war es mit der Sommerlesung 2017. Der Pedro Lenz hat seinen Roman «Die schöne Fanny» gelesen, assistiert von Christian Branschen am Piano. Redaktion Markus Gasser, Technik Roland Fatzer und Franz Baumann, Regie Buschi Luginbühl. Ihr könnt die Folge im Internet nachhören auf srf1.ch unter «Schnabelweit». Dort findet ihr auch weitere Informationen dazu. Und dann möchten wir euch gerne darauf aufmerksam machen, dass es die «Schöne Fanny» auch als Hörbuch zu kaufen gibt. In einer Box mit 5 CDs in jeder Buchhandlung erhältlich oder direkt beim Kosmos Verlag zum Direktbeziehen. Am nächsten Donnerstag geht es dann wieder normal zu und her, in Anführungszeichen, da in der «Schnabelweit». Dann ist schon der Briefkasten wieder offen, wo Wörter und Namen von euch Hörerinnen und Hörern erklärt werden. Und das Hauptthema nächste Woche ist dann aber der Baselbieter Sänger Florian Schneider. Vielleicht kennt ihr ihn noch eventuell. Er hat vor Jahren im Musical «Das Phantom der Oper» im Musicaltheater zu Basel die Hauptrolle eben «Das Phantom» gespielt und gesungen. Mittlerweile singt er eigene Lieder in seinem Oberbaselbieter Dialekt und hat vor kurzem eine neue CD herausgebracht. Über die Lieder, über seinen Dialekt und über sein künstlerisches Arbeiten hat unser Mundartredakteur Markus Gasser mit dem Florian Schneider geredet. Das hören wir heute in einer Woche in der Schnabelweit. Und jetzt hören wir schon mal ein Lied von ihm, würde ich vorschlagen, oder, wenn wir schon darüber reden, dass wir mal gehört haben, wie er gehört. Die ganze, oder wie er tönt. «Die ganze Welt ist grün», heisst es, und es ist die Übersetzung von einem Lied vom amerikanischen Sänger Tom Waits. Florian Schneider, die ganze Welt ist grün. Übrigens begleitet von Adam Taubitz an der Geige, ein Song ab der neuen CD Chansons 2.
Im Wasser wild und blau, ich hab ein besseres Leben gesucht und du wirst meine Frau. Weisst, Männer machen komisch Zeugs für deine Amorie. Bei dir wird Bettler König und König Bettler sein. Marie, du schuldest mir gar nicht und die Welt ist grün, so grün. Wenn mir nur weh, wird alles so wie früher wieder grün. Wenn mir nur weh, wird alles so wie früher wieder grün. Und das Gesicht vergeht im Spiegel, der Wurm vergeht im Flug. Und Fragen weihen Antwort und keine ist je genug. Ist unsere Geschichte auch um, der Frühling wird nicht müde. Der Frühling bleibt auf ewig jung und spielt uns unser Lied. Marie, du schuldest mir gar nicht und die Welt ist grün, so grün. Wenn wir nur weinen, wird alles so wie früher wieder grün. Wenn wir nur weinen, wird alles so wie früher wieder grün. Der Mond ist mattgel Silber, das, was der Sommer bringt. Und wenn du's Liebe tötest, bleibt die Welt auf ewig grün. Ein Diamant, wo balanciert auf dem Stängelgras und tropft der Tau auf unser Grab, bleibt die Welt auf ewig grün. Marie, du schuldest mir gar nicht und die Welt ist grün, so grün. Wenn mir nur weih, wird alles so wie früher wieder grün. Marie, du schuldest mir gar nicht und die Welt ist grün, so grün. Wenn mir nur weh, wird alles so wie früher wieder grün.
Florian Schneider, begleitet vom Adam Taubitz an der Geige. Mehr von Florian Schneider der nächste Woche in der Mundartsendung Schnabelweit, Donnerstagabend ab den 9 Uhr hier auf dem Eis. Und jetzt vor der 10 Uhr gibt es noch aufgestellte Musik aus Bern. Natürlich auf Mundart. Stop the Shoppers, wird die wieder sehen.
Wieder Landebahn in meinem kleinen Zimmer, auch in meinem Hirn ist es noch schlimmer. Drum halte nichts daheim, keine Sekunden aus. Seit du vor bist voller Heime, fürchte ich das Haus. Aus einem Höckchen im Kaffee, auf einem Hocker an der Bar, an den Tisch mit Acker in alten, krummen, schrägen Gestalten. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. Torkeln durch die Strasse, am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. So laut schreit es aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Oh. Und ich blättere in der Zeitung und merke, heute ist Freitag. Auf der ersten Seite lauter Katastrophe. Wir sind wundersame Wesen mit tollen Visionen. Oh, doch geht's gegen uns so Tage wie heute. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. Torkelt die Strasse am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. So laut schreit's aus meinem Herz. Ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Möchte dich wieder
Donnerstagabend, in ein paar Augenblicken haben wir 10.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.